Liebe Gemeinde, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Netz noch einmal ausgeworfen hätte anstelle von Petrus. Zur anderen Seite, wie der Zimmermann aus Nazareth vom Ufer herübergerufen hatte. Was weiß denn der vom Fischen? Da ist man schon frustriert vom vergeblichen Warten die ganze Nacht hindurch. Und dann meint dieser Fachfremde, Anweisungen geben zu können über das, was mein Beruf ist. Dann ja wohl erst recht nicht. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert auf solche Dinge. Was Jesus da seinen Jüngern zuruft, ist eine Zumutung. Sie müssen ihren Stolz fahren lassen und ihre ganze Expertise als Fischer obendrein. Diese Geschichte steht bei Lukas ziemlich weit am Anfang des Evangeliums. Sie zeigt, was Nachfolge, was Christsein bedeutet. Loslassen, was ich zu wissen meine über das Leben, sich einlassen auf den, der mir das Leben in ganz neuer Fülle zeigt. Loslassen und sich einlassen. Das steht bei Lukas wie eine Überschrift am Anfang des Glaubensweges von Petrus. Loslassen und sich einlassen, das steht auch am Anfang des Glaubensweges von Paulus. Ihm rief eine Stimme vom Himmel her zu: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Da wurde ihm in einem Augenblick klar, dass der Gekreuzigte aus Nazareth der auferstandene Christus ist und dass dieser lebendige Christus sich mit seiner Gemeinde identifiziert, mit denen, die er gerade verfolgte. Sein Pharisäer-Know-how hat ihm genauso wenig geholfen, das Richtige zu tun, wie das Fischer-Know-how dem Petrus geholfen hat. Die Weisheit Gottes funktioniert anders als alle Weisheit dieser Welt. Weil das so ist, hat Jesus Jünger um sich versammelt und hat eng mit ihnen zusammengelebt. Er hätte ja auch ein Buch schreiben können, aber die Weisheit Gottes ist eine, der man sich aussetzen muss in der persönlichen Begegnung. Die kann man nicht aus Büchern lernen. Auch heute ist das noch so. Man lernt am besten an gestandenen Christen, wie Christsein geht. Über YouTube geht das schlecht. Nach seiner Berufung war Paulus 3 Jahre in Arabien, dann in Syrien und in Kilikien. Er hat gelernt, sein früheres Leben loszulassen und sich auf das neue Leben mit Christus einzulassen. Das war sicher kein leichter Prozess für ihn. Er war ja kein Drogensüchtiger oder Krimineller, der sein früheres Leben ja freudig hinter sich gelassen hat. Er war ein Pharisäer, einer, der sich auskannte in der Tora, im Gesetz Gottes, ein tadelloser Frommer. Aber er nennt das alles, was ihm früher wichtig war, Dreck. Im Philipperbrief, angesichts dessen, was er im Glauben an Christus dazugewonnen hat. Sein Erlebnis vor Damaskus war für ihn Kreuz und Auferstehung zugleich, ganz persönlich. Saulus, der selbstgerechte Christenverfolger, ist gestorben. Auferstanden ist Paulus, der Apostel Jesu Christi. Das Kreuz Christi ist ein Teil seiner eigenen Geschichte geworden und das Zentrum seiner Verkündigung. Aber nicht in allen Gemeinden hat man dem Kreuz so eine zentrale Bedeutung beigemessen. Die Korinther konnten damit anscheinend nicht so viel anfangen. Ihnen waren die Gaben des Heiligen Geistes wichtiger. Sie wollten erhebende Erfahrungen machen, die Nähe Gottes spüren, Zeichen und Wunder erleben. Was könnte man ihnen vorwerfen? Wollen wir das nicht alle auch? Hören wir, was Paulus ihnen zu sagen hat. Über das Kreuz Christi. Ich lese den Predigttext 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 25. Denn das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen, für die aber, die gerettet werden, für uns ist es Gottes Kraft. Es steht nämlich geschrieben: Zunichte machen werde ich die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo bleibt da ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortführer dieser Weltzeit? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn da die Welt, umgeben von Gottes Weisheit, auf dem Weg der Weisheit Gott nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung jene zu retten, die glauben. Während die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten. Für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden eine Torheit. Für die aber, die berufen sind, Juden wie Griechen, Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Die Weisheit stand in der Antike ganz hoch im Kurs, bei Juden und Griechen. Den Juden galt sie als erste Schöpfung Gottes. Sie zu suchen, sah man als Voraussetzung für ein gelingendes Leben. Die Liebe der Liebe der Griechen zur Weisheit verdanken wir das Wort Philosophie, das genau das heißt, Liebe zur Weisheit. Paulus hat ein gebrochenes Verhältnis zu dieser Art von menschlicher Weisheit. Er hat vor Damaskus erlebt, wie seine ganze vermeintliche Weisheit zusammengebrochen ist wie ein Kartenhaus. Er hat erlebt, wie Gott seine bisherige Weltsicht vom Kopf auf die Füße gestellt hat. Was keiner für denkbar gehalten hat, das hat sich als Gottes tiefste Weisheit herausgestellt, dass ein Gekreuzigter der Welt das Heil bringt. Paulus leugnet nicht, dass es so etwas gibt wie menschliche Weisheit. Im Römerbrief schreibt er, dass man mit den Mitteln der Vernunft von der Schöpfung her auf den Schöpfer schließen kann. Aber die Weisen der Welt tun das nicht oder viel zu selten. Sie überlegen sich lieber allerlei andere Theorien über Ursprung, Sinn und Ziel des Daseins. Die sind bestimmt nicht schlecht oder verkehrt. Und sie wollen den Menschen anleiten, anständig zu leben. Darum geht es doch. Aber sie können das nur einfordern. Sie haben nicht die Kraft, die Menschen innerlich so zu verändern, dass sie von sich aus auch anständig leben wollen. Diese Kraft, sagt Paulus, hat aber das Wort vom Kreuz. Es bewirkt eine totale innere Neuausrichtung. So hat er es selber erfahren. Die Begegnung mit Christus hat seinen religiösen Eifer gegen die Jesus-Nachfolger zum Stillstand gebracht. Was ihm wertvoll und wichtig war, wurde ihm mit einem Mal als schrecklicher Irrweg bewusst. Aber statt ihn dafür zu strafen, ist der erhöhte Christus mit ihm freundlich umgegangen, hat ihn liebevoll angesprochen, hat ihn sogar beauftragt, der nichtjüdischen Welt die gute Botschaft zu verkündigen. Gottes erweiterten Bund mit allen Menschen sollte er bekannt machen in aller Welt. Das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft für die Berufenen, sagt Paulus, für die, die an irgendeinem Punkt ihres Lebens den Ruf aus einer anderen Welt gehört haben. So wie Petrus auf seinem Fischerboot, so wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Für alle, denen einmal ihre Welt zusammengebrochen ist, die sich selber loslassen mussten und die sich eingelassen haben auf den, der ihr Leben neu macht. Wir können uns so nicht selber rufen und wir können auch andere so nicht rufen aus unserer Kraft. Gottes Gabe ist es, heißt es im Wochenspruch. Aus Gnade sind wir gerufen. Gerufen sind wir in die Nachfolge Jesu Christi. Sein Weg ist auch unser Weg. Sein Weg, das ist der Weg der Liebe und der Hingabe. Sein Weg führt ins Leiden, führt ans Kreuz, führt in den Tod und durch den Tod hindurch zu ewigen Leben, zum ewigen Leben. Und das ist nicht nur der einmalige Weg Jesu. Dieser Weg ist wie ein Muster für alle Wege zu Gott dem Vater, für alle Menschen zu allen Zeiten. Jesus hat seine Jünger gerufen, ihm auf diesem Weg nachzufolgen. Nimm dein Kreuz auf dich, lass dein altes Leben los und lass dich auf ein neues ein. Nicht, dass wir alle physisch ins Leiden müssen, aber das Leben bringt uns immer wieder dahin, dass wir etwas loslassen müssen, was uns lieb und teuer war, ja am Ende uns selbst. Und das ist nicht das Ende, sondern es ist der Durchbruch zu einem neuen Leben. Paulus sagt, er ist mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebt er, Christus lebt in ihm. Wer wie Jesus selbstlos liebt und sich hingibt, der wird leiden an der eigenen Ohnmacht und an der lieblosen Weisheit dieser Welt. So wie die Seenotretter im Mittelmeer, die entkräftete und misshandelte Männer, Frauen und Kinder vor dem Ertrinken retten. Diese Menschen, Fischer, baden freiwillig aus, was die Weisheit dieser Welt in unserer Zeit anrichtet. Klaus Vogel, der Kapitän aus Hamburg und Gründer von SOS Mediterranee, hat für sein Engagement vorgestern das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Das ist einer, der sein Privatleben zurückgestellt hat für sein Projekt. Er hat sich ein Schiff besorgt, er ist Kapitän, und Geld hat er besorgt, um eine Mannschaft zusammenzustellen und mit dieser Mannschaft Menschen aus Schlauchbooten zu retten. Und es ist das einzige Schiff, was von einer Nichtregierungsorganisation oder privat betrieben wird momentan, habe ich gelesen. Menschen zu retten ist sein Auftrag, den er für sich gehört hat, den Europa mit seinen geschlossenen Grenzen nur diesen einen gefährlichen Weg über das Meer lässt. Das Wort vom Kreuz wendet unseren Blick weg vom eigenen Bauchnabel hin zu den Leidenden dieser Welt. Jesus auf seinem Kreuzweg nachzufolgen, das kann mitunter etwas kosten. Dazu braucht es seinen Ruf in allererster Linie und den Mut, sich immer wieder in etwas fallen zu lassen, das sich anfühlt wie Sterben. Das Wort vom Kreuz ist bis heute ein sperriges Thema. Der freikirchliche Mainstream tendiert eher wie die Korinther in Richtung Herrlichkeit. Vielleicht liege ich da falsch, aber das ist so meine Beobachtung. Einer hat alle Unannehmlichkeiten des Menschseins auf sich genommen, damit ich jetzt frei und glücklich mein christliches Leben führen kann, als privilegierter Westeuropäer in Klammern mit Geld und Impfstoff und Urlaub am Mittelmeer. Gott sei gepriesen für all das Gute, das er uns schenkt. Es ist leichter, Jesus einfach als seinen ganz persönlichen Retter anzubeten und die Not der Welt Gott im Gebet anzubefehlen. Aber Jesus hat uns nicht in einen bequemen Wartesaal zum Himmel berufen, mit Bibel-TV und Evangeliumsrundfunk auf dem Plüschsofa rund um die Uhr. Er ruft immer noch Menschenfischer. So wie Klaus Vogel und so wie die Freiwilligen in der schönen Geschichte von der Rettungsstation am Meer, die habe ich hier schon mal vorgetragen und weil sie so schön und so wichtig ist, trage ich sie noch einmal vor. Die Rettungsstation. An einer gefährlichen Küste befand sich vor Zeiten eine kleine armselige Rettungsstation. Die Küste war schon vielen Schiffen zum Verhängnis geworden. Deshalb hatte sich eine Handvoll Freiwilliger hier eine kleine Hütte gebaut, um den Wachdienst zu versehen. Zu dieser Rettungsstation gehörte nur ein einziges Boot. Mit diesem wagte sich die kleine, mutige Mannschaft immer wieder bei Tag und bei Nacht auf das Meer hinaus, um die Schiffbrüchigen zu retten. Es dauerte nicht lange, dass dieser kleine Stützpunkt bald überall bekannt wurde. Viele der Erretteten und auch andere Leute aus der Umgebung waren gerne bereit, die armselige Station mit Geld zu unterstützen. Die Zahl der Gönner wuchs, so konnte man sich neue Boote kaufen und neue Mannschaften schulen. Mit der Zeit gefiel den Gönnern die kleine armselige Hütte nicht mehr. Die Geretteten, sagte man, benötigen doch einen etwas komfortableren Ort als erste Zufluchtsstätte. Deshalb beschloss man, die provisorischen Lagerstätten durch richtige Betten zu ersetzen. Man erweiterte das Gebäude und stattete alle Räume mit schöneren Möbeln aus. Auf diese Weise wurde die Rettungsstation allmählich zu einem beliebten Aufenthaltsort. Die Station diente den Männern als Clubhaus, in dem man gesellig beieinander sein konnte. Aber gleichzeitig geschah etwas sehr Verständliches. Immer weniger Freiwillige waren bereit, mit auf Bergungsfahrt zu gehen. Was tat man? Man heuerte für die Rettungsboote eine eigene Besatzung an. Immerhin schmückte das Wappen des Seenotdienstes noch überall die Räume und von der Decke des Zimmers, in dem gewöhnlich der Einstand eines neuen Clubmitgliedes gefeiert wurde, hing das Modell eines großen Rettungsbootes. Und nun passierte Folgendes. Vor der Küste kenterte ein großes Schiff und die angeheuerten Seeleute kehrten mit ganzen Bootsladungen frierender und halb ertrunkener zurück. Unter ihnen befanden sich Schwarze und Orientalen. In dem schönen Clubhaus entstand Chaos. Das Verwaltungskomitee ließ deshalb gleich danach Duschkabinen im Freien errichten, damit man die Schiffbrüchigen vor Betreten des Clubhauses gründlich säubern konnte. Bei der nächsten Versammlung gab es eine Auseinandersetzung unter den Mitgliedern. Die meisten wollten den Rettungsdienst einstellen, weil er unangenehm und dem normalen Clubbetrieb hinderlich sei. Einige jedoch vertraten den Standpunkt, dass Lebensrettung die vorrangige Aufgabe sei und dass man sich doch auch noch als Lebensrettungsstation bezeichne. Sie wurden schnell überstimmt. Man sagte ihnen, sie können ja auch woanders ihre eigene Rettungsstation aufmachen, wenn ihnen das Leben all dieser angetriebenen, schiffbrüchigen Typen so wichtig sei. Das taten sie dann auch. Sie fingen ganz von vorne an mit einer kleinen, erbärmlichen Hütte. Ihr guter Ruf aber verbreitete sich sehr schnell. Es gab neue Gönner und es entstand ein neues Clubhaus und so weiter und so weiter. Die neue Station wandelte sich genauso wie die erste. Und so kam es dann schließlich zur Gründung einer dritten Rettungsstation. Doch auch hier wiederholte sich die alte Geschichte. Zuerst gab es wieder nur eine kleine erbärmliche Hütte, aber der gute Ruf verbreitete sich schnell. Es gab Gönner, es wurde ein Clubhaus ausgebaut und so weiter und so fort. Wenn man heute diese Küste besucht, findet man längs der Uferstraße eine beträchtliche Reihe exklusiver Clubs. Immer noch wird die Küste vielen Schiffen zum Verhängnis. Nur die meisten Schiffbrüchigen ertrinken. Was wollen wir für eine Gemeinde sein? Sind wir noch eine Rettungsstation, in der wir Anstrengungen auf uns nehmen, Menschen in ihren Nöten zu begegnen und ihnen herauszuhelfen? Oder haben wir das Thema Rettung auch outgesourced und fühlen uns dafür nicht mehr zuständig? Geht es uns nur um die Pflege unserer eigenen Frömmigkeit und Geselligkeit oder haben wir auch die im Blick, denen sich das Leben bisher nicht von der Sonnenseite gezeigt hat? Gott beruft immer noch Menschen in eine Nachfolge, die auch handgreiflich wird, auch in unserer Gemeinde. Und vieles davon geschieht hier bei uns, vieles davon ganz im Stillen. Unser kostenloser Mittagstisch für geladene Gäste ist unter Pandemiebedingungen leider nicht durchführbar. Ich bin gespannt, ob wir ihn neu starten können, wenn die Abstandsregeln das einmal zulassen werden. Ob sich das alte oder ein neues Team findet, diesen Dienst weiterhin zu tun, es ist ein schwieriger Dienst. Der verlangt viel von denen, die da mitmachen. Die Erfahrung, Gerufene zu sein, verändert alles. Sie macht das Wort vom Kreuz zu Gottes Kraft. Der Ruf Gottes beendet ein altes Leben und schafft Raum für ein neues. Der Weg des Kreuzes führt durch den Tod von einem Leben zu einem anderen. Sind wir bereit, als Gerufene das alte Leben loszulassen, das sich selber zum Mittelpunkt nimmt? Wollen wir uns einlassen auf ein neues Leben mit Christus, der uns immer wieder in unseren leidenden Mitmenschen begegnet, wie er selber sagt? Ich wünsche uns, dass wir von Herzen ein Ja dazu finden, wenn Gottes Ruf uns erreicht. Amen.